Ist gut zu wissen, dass Gott noch nicht am Ende ist mit uns. Vor allem mit mir. Da bin ich ganz froh. Ist Gott heute Morgen gegenwärtig? Schön. Danke für das Amen. Weil es ist wirklich so, da wo wir uns versammeln in seinem Namen, da sagt er uns zu, dass er gegenwärtig ist, dass er da ist. Dessen dürfen wir sicher sein, bewusst sein. Und das gibt mir Kraft, gibt mir heute Morgen auch die nötige Dynamik zu predigen. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder mal das Thema aufgegriffen, dass Gott auf krummen Wege gerade schreibt. Ihr erinnert euch vielleicht die eine oder andere Predigt. Manche haben auch zur Widerrede vielleicht Anlass gegeben, mag sein. Aber ich bin froh, dass solche Geschichten in der Bibel drin sind. Struppliche Geschichten, die uns manchmal am Kopf kratzen lassen. Ja, was ist die Geschichte in der Bibel? Also ich weiß nicht. Wisst ihr, warum ich diese Geschichten toll finde? Weil wir uns als Menschen, als unvollkommene Wesen in der Bibel wiederfinden. Weil wir entdecken und spüren, ja, da läuft ja auch nicht immer alles so spontan glatt. Das ist unser Leben. Und deswegen greife ich diese Geschichten gerne auf und werde heute Morgen erneut zu einer Geschichte kommen, wo Gott auf krummen Wege gerade schreibt. Ein Vater sagt zu seinem 30-jährigen Sohn, was habe ich damals eigentlich alles falsch gemacht? Der Sohn sagt zu seinem Vater, du hast alles richtig machen wollen. Brauche eine Weile, bis er einsinkt, aber Eltern, die verstehen mich, gell? Als Eltern alles richtig machen zu wollen, ist eine gute Voraussetzung, um ganz bestimmt in seinem Erziehungsalltag dann hin und da gewisse Fehler zu machen. Erziehungsalltag, da möchte ich heute Morgen auch einsteigen. Es gibt in der Bibel Personen, die wollen auch alles richtig machen. Doch durch die Gnade Gottes wurde es dann Gott sei Dank zum Segen. Heute komme ich zu einer Geschichte des Betrugs. Gibt es auch in der Bibel. Zu einer Geschichte, die eigentlich so von oben betrachtet auch ziemlich finster ist. Ziemlich abgründig ist. Es ist die Geschichte einer dysfunktionalen Familie. Also wenn eine Familie nicht so perfekt funktioniert, wenn es da Fehler hat. Einer dysfunktionalen Familie. Eine Familie, die gestört ist. Ist also man kann sagen, einer Familie, die eigentlich so gesund nicht mehr war. So eine Geschichte wollen wir uns heute Morgen widmen. Es ist die Geschichte, bei euch wird es gleich klingeln. Die Mutter Rebekka und Sohn Jakob hintergehen einen oder den blinden Vater und betrügen den älteren Zwillingssohn Esau um den Segen des Vaters. Also das ist der Hintergrund. Jeder von uns, jedes Rechtsbewusstsein von uns wird jetzt wach und sagt, es geht gar nicht, einen blinden Vater zu hintergehen, das geht nicht. Viele Christen und Juden konnten und können mit dieser Spannung nicht leben. Sie können diese Spannung, dass so eine Geschichte in der Bibel drin vorkommt, können es nicht aushalten. Sie haben den Betrug von Rebekka erdacht und von Jakob ausgeführt, einfach schön geredet. Ich habe manche Gespräche und Diskussion auch in meiner Ausbildung damals, meiner theologischen Ausbildung, habe ich das festgestellt. Da wird schön geredet, was nicht schön zu reden ist. Aber steht halt in der Bibel drin, also müssen wir uns der Sache zuwenden. Nazis, ja, und leider auch Christen haben diese Geschichte als antisemitische Hetze ausgeschlachtet. Jakob, der Jude, schlechthin verschlagen und hinterlistig. Leider ist das heute auch wieder mehr Thema, als ich es eigentlich all die Jahre gedacht habe. Doch die Ursache dieser unglücklichen Geschichte lag in einer tatsächlich dysfunktionalen Familie. Zu erkennen an folgenden Symptomen. Erstens, in der Geschichte dieser Familie, der wir uns heute Morgen zuwenden, gibt es Entfremdung und fast eine Vermeidung von Beziehung. Es gibt da Streit, Ärger, Zorn, passiv und offen gelebt. Es gibt einen Mangel an Vertrauen und ja auch ein Gespräch miteinander. Es gibt Täuschung, die Unfähigkeit, sich die Wahrheit zu sagen. Und es gibt Heimlichtuerei, also hinter dem Rücken reden. Das gibt es erst nicht seit heute, sondern wie gesagt auch schon in der Bibel zu finden. Sicher findet das eine oder andere auch mal in einer gesunden Familie statt. Da läuft auch nicht immer alles glatt. Doch in kranken Familien ist das ein Dauerzustand. Dass man da hinterm Rücken redet, dass es da Streit gibt, Ärger gibt, Mangel an Vertrauen. Das ist in kranken Familien leider ein Dauerzustand. Wenn ich rausschaue und den Stauferpark so sehe, dann weiß ich, dass da doch einige Leute wohnen. Hunderte, vielleicht Tausende. Wie viele Menschen wohnen im Stauferpark? Weiß das jemand? Also ich sage jetzt einfach mal 1000. Und ich glaube, da hat es auch viele Familien, wo es einige Herausforderungen gibt. Die Herausforderungen sind oft Folge der Sünde, die in die Menschheit kam, um eine wichtige Zelle unseres Menschseins zu torpedieren. Nämlich die soziale Zelle der Familie. Bis zum heutigen Tag. Und da müssen wir in der Bibel auch nicht weit gehen, habe ich gesagt, Adam und Eva, das fängt schon also ganz vorne, nicht erst bei Jakob, sondern Adam und Eva, die sich gegenseitig zugesprochen haben, du bist schuld. Also man weiß, die Schuld, die man selber getan hat, immer einfach auf den anderen. Vergiss, dass dann immer drei Finger zurückzeigen. Kain und Abel, ihr Neid mit Mordfolge, mit Todesfolge. Noahs Versagen und der Ham, sein Sohn, wusste nichts besser, als den Vater dann bloßzustellen. Abraham log über seine Frau und der Neffe Lot war eine große Enttäuschung. Als Sarah nicht im Timing Abraham schwanger wurde, half er nach und schwängerte die Magd. Deren Sohn verursachte so viel Streit mit Sarah, dass sie schließlich den Jungen packt und dann mit ihm davonläuft. Die Auswirkungen erleben wir bis zum heutigen Tag. Alles so Dinge, die in die Familie nicht perfekt gelaufen sind, wo Unruhen gelaufen sind. Eine weitere Generation nach Abraham, später lernen wir dann eine weitere Familie kennen, die Familie von Jakob. Bevorzugung und Rivalität der Brüder resultieren aus der Ungleichbehandlung der Eltern. Und wenn man Kinder ungleich behandelt, das gibt Stress. Stimmt es, Mütter? Das gibt Stress. Unterschiedliche Persönlichkeiten und die Bevorzugung der Eltern bringen als Frucht zwei bittere Rivalen hervor. So in dieser Geschichte. Dieses Muster von ungesunden Beziehungen endet in einer zerstörten Familie. Einer zerstörten Familie. In der Geschichte werden vier Charaktere aufgezeigt, werden uns vorgestellt in dieser Geschichte. Der Isaak und die Rebekka, die Eltern. Esau und Jakob, die Zwillingssöhne. Über alle vier gilt folgende Feststellung, die kann man mal festmachen. Niemand kommt in der Geschichte gut weg, die wir heute Morgen anpacken. Niemand kommt weg. Niemand kommt da gut weg. Also keiner ragt da als besonders heraus. Man sieht sie nie zusammen am Tisch, mal aufgefallen. Man sieht immer nur zwei, aber nie die ganze Familie am Tisch. Sollte man ja meinen, es ist Familie, ist doch wunderbar, wenn die sich dann gemeinsam am Tisch trifft. Nein, immer nur einzelne. Und nie haben sie ihre Probleme, die sie hatten, gemeinsam gelöst. Nie. Hören wir kurz in die Geschichte rein. Ich habe ein Problem, die Geschichte ist ein ganzes Kapitel und mehr lang. Also das ist doch eine richtige große Geschichte. Ich lese euch jetzt aber mal nur die ersten vier Verse vor. Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn, er aber sprach, und antwortete ihm, hier bin ich. Und er sprach, siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich's gerne habe. Und bring's mir herein, dass ich esse und dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Es geht also um den Segen, den der Vater vor seinem Tod noch vererben möchte, weitergeben möchte. Die Geschichte beginnt also mit Isaaks Glauben, dass er bald sterben wird. Er merkt, er spürt buchstäblich ab, ich bin in die Jahre gekommen, ich bin krank geworden, sehe tue ich auch nichts mehr, es geht mit mir zu Ende. Isaak ist mittlerweile fast blind. Sein Traumkandidat war der, um den kostbaren Segen weiterzugeben, sein ältester Zwillingssohn Esau. Fragte mich schon, warum? Vielleicht hat sich der Vater im Sohn im Sohn Esau viel eher entdeckt und verwirklicht wie jetzt im Jakob. Weil er war so ein richtig rauer Geselle, muskulös wahrscheinlich, ein Jäger. Er schickte Esau zur Jagd, um sein Lieblingsgericht zu kochen. Die Absichten sind klar. Esau soll den Segen des Erstgeborenen bekommen. Was ist daran falsch? So war es doch Sitte damals im Alten Testament. Der Älteste, der Erstgeborene, bekommt das Erbe. Normalerweise ist also an der Geschichte nichts falsch. Aber Gott hat es schon gesprochen, ehe die Jungs geboren wurden. Gott hat schon gesprochen. Zweierlei Erfolg wird sich scheiden. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Sprich, zwischen den Zeilen, der Jüngere wird das Erbe und den Segen erhalten und nicht der Ältere, wie es üblich war. Gott sprengt also auch in der Bibel immer wieder Rahmen von dem, was wir uns als Gesellschaft vorstellen. Es ging Gott von Anfang an um Gottes Volk. Aber all die Jahre wollte Isaak dies nicht akzeptieren. Seine Frau hat es ihm ganz bestimmt gesteckt, was Gott ihr da gesagt hatte. Aber der Isaak wollte das nicht akzeptieren. So sehr hing er wohl an seinem Ältesten, an seinem älteren Sohn. Er wollte es machen wie alle in der antiken Welt. Der Erstgeborene, der bekommt den Segen. So machen es alle, so werde ich es auch machen. Also Isaak missachtete ganz konkret Gottes Wille. Und dabei hat Isaak 4 Fehler gemacht. Also er akzeptiert zunächst einmal Gottes Plan nicht. Dann missachtet er die Tatsache, dass Esau geistlich der Aufgabe, dem Segen, es geht ja darum, das Volk Gottes weiterzuführen, dass er dem gar nicht gewachsen war. Charakterlich, geistlich. Er war nicht geeignet für diese Aufgabe. Und Isaak wählte eine Geheimstrategie, die anderen sollten nichts davon merken. Ohne dass Rebekka das so wusste, dachte er, werde ich jetzt den Sohn segnen und dann ist Ende Gelände, dann ist der Segen verteilt und kann man dann nicht mehr zurückholen. Isaak lässt keine Fragen zu und zieht seine Sache einfach durch. So dickköpfige Ehemänner gibt's heute immer noch. Ich glaube, da steht einer vor euch, aber gut. Beobachten wir die Täuschung weiter. Doch sein Plan ging nicht auf. Rebekka hörte heimlich zu. Also sie war irgendwo im Hintergrund und hat mitbekommen, was die Idee von Isaak war. Der Plan ist eigentlich simpel. Sie wird Isaak austricksen. Also sie ist schlauer wieder Isaak wie ihr Mann, um den Segen Jakob, ihrem Lieblingssohn, zukommen zu lassen. Isaak ist ja fast blind. Er sieht sie also wahrscheinlich gar nicht so richtig hinter ihm stehen. Blinde, und das ist das Problem in der Geschichte auch, Blinde sind von Gott und Israels Gesellschaft eigentlich extra geschützt. Die haben einen extra Schutz, die Blinde. Jakob hat Angst, dass die Sache auffliegt und sein Vater ihn verflucht, anstatt ihn zu segnen. Also wenn die Mutter ihn jetzt hier vorschiebt, ihn praktisch neimogelt, auf Schwäbisch gesagt, dann kriegt das schon auch mit der Angst zu tun, weil er weiß schon, was ist in der Gesellschaft opportun. Da ist er nicht der Erbe, sondern der Ältere. Und er ist sich auch dessen bewusst, jetzt nützen wir die Tatsache aus, dass der Papa gerade blind ist und das geht eigentlich in der Gesellschaft überhaupt nicht. Jakob hat anscheinend keine moralische Einwände, sehen wir aber dann in der Folge. Irgendwie ringt er sich durch, diese Täuschung zu akzeptieren. Es ist ihm egal, dass man sagt, das tut man nicht. Rebekka übernimmt nun die Verantwortung. Man sieht, wer in der Familie die Hosen anhat, nämlich die Frauen. Oder zumindest sie. Das ist halt so in der Geschichte. Da ist nicht nein interpretiert von mir. Sie übernimmt die Verantwortung und sie steuert. Der Fluch soll mich treffen, tu nur, was ich sage, sagt sie zu ihrem Jakob. Also sie nimmt die ganze Verantwortung auf sich. Man merkt, sie ist eigentlich die Drahtzieherin hinter der Geschichte. Rebekka kann man in der Geschichte als entscheidungsstark, listig, ja, als weitsichtig bezeichnen. Sie ist die treibende Kraft in dieser Geschichte. Sie sagt, geh, hol das Essen. Also sie gibt Anweisungen, die ausgeführt werden. Hol das Ziegenfell und maskiere dich oder drapiere dich. Sie gibt die Anweisungen in der Geschichte. Ich übernehme die Schuld. Sie nimmt es auf sich, die Verantwortung, und geh aus dem Haus, bis sich der Zorn Esaus abgekühlt hat, sagt sie nachher. Also sie ist immer diejenige Person in der Geschichte, die die Anweisungen gibt, die der Hut auf hat oder die Hosen anhat. Wer dachte sich die Geschichte sowieso aus? Rebekka, niemand anders. Also es ist wichtig festzustellen, Rebekka ist hier eigentlich der eigentliche Chef. Die Frage ist nur, wenn diese Tat so falsch ist, warum hat es Jakob dann getan? Also es ist ja in unserem Leben auch egal, wenn da jemand die Hosen anhat in unserem Umfeld, sei es in der Firma, sei es in der Gemeinde oder sei es in der Familie. Letztlich sind wir Gott gegenüber verantwortlich und können nicht sagen, wenn man etwas Falsches tun hat, der ist schuldig oder die oder jener oder sonst, sondern wir müssen uns schon auch vor Gott verantworten für das Tun. Also, wenn diese Tat so falsch ist, ist schon die Frage, warum hat sie Jakob getan? Möglichkeit Nummer eins, weil er unter dem Druck der Mutter stand. Vielleicht war er in gewisser Weise Muttersöhnchen. Oder weil er bereit war, den Segen auch unter schmutzigen Umständen zu bekommen. Der Segen war wertvoll, das spürt er schon ab in der Geschichte. Oder weil er glaubte, der Zweck heiligt die Mittel, hört man heute auch sehr oft. Oder weil er einfach nicht genug Respekt hatte vor seinem Vater. Ich denke, der Jakob war pragmatisch. Wenn Gott will, dass ich den Segen erhalte, ist doch völlig egal, was ich tue. Er kommt mir dann sowieso zugeflogen. Es war aber nicht egal. Das lernen wir aus dieser Geschichte. Die schmutzige Tat, was nun passiert, ist bekannt. Die Mutter kocht das leckere Ziegenfleisch. Die Ziege war ums Haus gebunden, die war gleich bereit. Während der Esau in den Wald musste und erst mal noch einmal Tier gucken musste, das er dann abschießen konnte und dann nach Hause bringen, haben sie da hinter die Ziege da aus dem Stall geholt und dann war die da, um sie zu schlachten und sie zuzubereiten. Isaac, obwohl alt und gebrechlich, spürt, dass da etwas nicht stimmt. Also er hat schon gemerkt, ey, da läuft doch irgendwie, also so schnell ist der wieder zurück, der Esau, also da kann was nicht richtig sein. Dass der Braten so schnell erjagt ist, also das hat ihm schon auch seine Skepsis auf die Stirn getrieben. Und auch diese Stimme, plötzlich hört er einen Jakob reden und merkt, er hat wahrscheinlich einen anderen Tonfall, vermutlich einen höheren Tonfall gehabt, die klingt so merkwürdig nach Jakob. Sehen wir uns die Täuschung weiter an. Die Lüge, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Wer sagt's? Der Jakob. Er lügt ganz konkret, ganz bewusst. So Geschichten kommen in der Bibel drin, also ich bitte euch. Er spottet Gott. Er sagt, Gott gab mir den schnellen Erfolg, indem er praktisch das Ziegenfleisch hier präsentiert. Also ich war halt so schnell. Gott hat mir gesagt, er bezieht sich auf Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Und er spielt auch noch seine Liebe, er küsst Isaak, das war damals ehrerbietend, das war wichtig gegenüber dem Vater, aber es war nur gespielt. Es ist nicht die Ehre, die er dem Vater zukommen lässt, sondern gerade macht das Gegenteil. Und er täuscht. Er ist echt ein Trickser. Er zog die Kleider Esaus an, die nach Esau riechen, die nach jemand riechen, der in den Wald geht, der Jäger ist und so weiter und so fort. Es ist ihm egal, wie er zum Erfolg kam. Er zieht es durch, was seine Mutter ihm aufgetragen hat. Der Zweck heiligt die Mittel für Jakob. Aber eine Lüge erzwingt jeweils die nächste. Isaak segnet dann Jakob. Jakob verlässt sich auf seine fünf Sinne und das ist manchmal auch gefährlich, wenn man sich nur auf seine fünf Sinne verlässt. Riechen, fühlen, hören, schmecken, sehen, habe ich mal aufgeschrieben. Manchmal sollte man sich auf Gott verlassen und nicht nur auf seine fünf Sinne. Auch heute noch. Aber Isaak segnet Jakob mit persönlichem Wohlstand, das heißt in Vers 28, in Kapitel 27, mit Korn und Wein, das sind so Symbole auch für Erfolg, für Wohlstand. Er segnet ihn mit der Vormachtstellung, Vers 29, die Völker werden dir dienen. Also du wirst herrschen, die Völker werden dir dienen. Das beinhaltet dieser Segen, den Isaak an Jakob weitergibt. Und Schutz und Bewahrung von Gott in Vers 29. Du wirst unter Gottes Schutz sein. Im Grunde genommen ist dieser Segen, den Isaak verteilt an seinen Sohn, nichts anderes als der Segen Abrahams. Bei aller Täuschung ist interessant, Jakob betrügt seinen Vater, der Vater betrügt auch Josef. Merkt ihr was? So schief ist die Geschichte. Also der Jakob betrügt der Vater betrügt auch Josef, weil er wusste, dass er eigentlich nach Gottes Wille den Segen erhalten sollte. Nur der Vater hat gedacht, den gebe ich meinem älteren Sohn, weil der hat mehr Schmackes und die Muskeln, den möchte ich hier vorziehen. Doch es geschieht bei aller Lüge und Betrug schließlich doch Gottes Willen. Also Gott schreibt dann doch auf diesem krummen Pfad eine gerade Geschichte. Das rechtfertigt nicht die Taten, zeigt aber, dass Gott trotz aller Sünde mit seinem Plan mit uns ans Ziel kommen. Diese Geschichte ist bei Licht betrachtet ein Bild der Souveränität Gottes. was bin ich froh, so eine schiefe Geschichte in der Bibel zu finden, dann doch am Ende zu entdecken, dass Gott mit uns zu seinem Ziel kommt, das macht mir, schenkt mir Frieden, schenkt mir Ruhe, schenkt mir Trost. Und es erinnert an Josef, sie wollten, da habe ich schon drüber gepredigt, sie wollten Böses tun, aber Gott hat es zum Segen gewendet. Passt auch gut zu dieser Geschichte. Aber man sieht in der Folge der Geschichte dann der Zerfall und die Zerstörung der Familie. Jakob hat, was er wollte. Er hat den Segen, aber wird einen hohen Preis dafür bezahlen, entdecken wir dann in der Folge. Nachdem Esau nach Hause kam und dem Vater Essen zubereitete, bemerkt Isaac seinen Irrtum. Die Bibel sagt, er zitterte heftig. Als Isaac realisiert hat, dass er den Falschen gesegnet hat, dann hat es ihn gebeutelt. Dann hat er gezittert. Heftig, heißt es da. Ich denke, er hat plötzlich erkannt, mein Sohn Jakob, der hat mich ja betrogen. Und das Zweite, der Segen, den wollte ich doch eigentlich Esau weitergeben, meinem Lieblingssohn. Aber jetzt ist vorbei, jetzt habe ich ihn schon weggegeben, kann ihn nicht mehr zurückholen. Der Segen hat damals so etwas wie eine amtliche Gültigkeit gehabt damals. Es gab für Isaac buchstäblich kein Zurück mehr. Ich segnete ihn und er wird gesegnet sein und gesegnet bleiben, heißt es in Vers 33 in der Geschichte. Dazu, oder das hat nun auch Esau erkannt. Der Esau kommt nach Hause, merkt, was passiert ist und gerät völlig in Panik. Esau schrie auf, weinte bitterlich. Hast du denn keinen weiteren Segen für mich? Du kannst mich doch nicht so stehen lassen, ich bin doch dein ältester Sohn. Er hat eingefordert, was damals recht war. Er lauft total im Kreis und wütend sagt dann Esau, er hat zu Recht den Namen Jakob, bedeutet Betrüger. Er hat seinen Bruder sofort angeklagt und angegriffen. Schau mal, du bist ein Betrüger, ein Bescheißer. Guck mal, du bist mein Bruder und du machst sowas. Er hat mich um das Erstgeburtsrecht betrogen. Nun betrügt er mich auch noch um den Segen, sagt er in dieser Geschichte. Jetzt sind wir natürlich als Hörer schnell dabei, die Opferrollen zu verteilen. Die Opferrolle hat jetzt der Isaac. Zunächst einmal, klar, als Vater, aber die Opferrolle hat auch Esau, da ist man immer schnell dabei. Aber wir sollen uns daran erinnern, wie wenig ihm sein Erstgeburtsrecht wert war oder geschätzt wurde. Er hat es gegen Linzegericht, sein Erstgeburtsrecht hat er gegen Linzegericht hergegeben, verschleudert, verplempert, würden wir sagen. Hätte Esau den Wert des Erstgeburtsrechts rechtzeitig erkannt, hätte er wohl diesen Fehler nicht gemacht, er hätte sich nicht betrügen lassen. Am Ende der Geschichte segnet Isaac Esau zwar, aber es ist ein unterlegener Segen, es ist ein kleinerer Segen, den er erhalten hat. Esau beschließt, wenn der Vater tot ist, dann werde ich Jakob den Kopf kürzer machen, ich werde ihn umbringen. Jakob hat ihn um seine Zukunft gebracht, er war fest entschlossen, seinen Bruder umzubringen. Der hohe Preis des Sieges sehen wir nun. Nun hat Rebekka, um sie wieder zurückzuholen ins Bild, die Mutter, sie beauftragt Jakob zu fliehen. Jetzt hat sie wieder handeln müssen, wieder Anweisungen erteilen müssen. Guck, dass du dich hier aus der Familie machst, dass du wegkommst, um dein Leben zu retten. Lauf um dein Leben. Rebekka befiehlt ihrem Sohn, zu ihrem Bruder Laban nach Haran zu gehen. Und dann einfach abzuwarten, was geschieht, was weiter passiert, ob sich die Wogen glätten, wird man heute sagen. Nun, sie befiehlt ihm, zum Bruder Laban zu gehen, aber das ist 700 Kilometer weit weg. Haran ist in der heutigen Südtürkei, also da hat schon einige Meter zurückzulegen. Er musste weit gehen, denn sie kannte, die Rebekka, die kannte ihren Sohn Esau und sie war, es ist wirklich Eile geboten, er muss hier wirklich weg, er muss fliehen, er muss sich in Sicherheit bringen. Aber ein zweites Motiv kommt da so ganz unterschwellig aus der Geschichte raus, das man gerne überliest. Mir ging es zumindest früher immer so, darüber weglese. Sie erzählt Isaac, zu ihrem Mann, von ihrem Frust. So ganz nebenbei. Sie erzählt ihm, dass Esaus Frauen aus dem Geschlecht der Hethiter waren. Der hat alles Frauen gehabt, die haben ja damals mehrere Frauen gehabt, hat er alles Hethiterinnen gehabt. Nun muss man wissen, was sind Hethiterinnen? Die Hethiter kommen aus dem Gebiet vom heutigen Ankara in der Türkei. Sie waren ein ganz anderes Geschlecht. Und das hätte nicht garantiert, dass die Geschichte des Volkes Gottes weitergegangen wäre, sondern Esau hat sich da einfach drüber weggesetzt, hat gesagt, ich gefällt mir besser, der wäre geheiratet. Aber es war nicht Gottes Wille, dass er Hethiterinnen heiratet. Und die Frau von Jakob hat ihm dann das vorgeworfen, du hast doch das auch alles gesehen. Warum hast du denn da nichts gemacht? Warum hast du denn das alles so zugelassen? Und Isaak willigte ein und segnete Jakob, bevor er floh. Mit dem abrahamitischen Segen. Gott, der Allmächtige, wird dich segnen. Er wird dich fruchtbar machen und vermehren. Zu einer Schar von Völkern wirst du werden. Da steckt's drin. Du wirst dich weiterentwickeln. Deine Familie wird weitergehen. Zu einer Schar von Völkern wirst du werden. Er wird dir und mit dir auch deine Nachkommen den Segen Abrahams verleihen, damit du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremder lebst, das aber Gott Abraham gegeben hat. Und er gibt dir mit auf den Weg, heirate keine Kanaanäerin. Das ist interessant. Gottes Plan soll erfüllt werden. Das erkennt nun nach dem ganzen Stress endlich, habe ich gedacht, auch der Vater. Aus diesem Volk, das dann sich weiterentwickelt, wird der Retter Jesus geboren werden. Wird das Heil geboren werden. Dieses Vorausschauende dämmerte langsam dann auch bei Isaak. Was lernen wir aus der Familiengeschichte? Jakob bekam, was er wollte. Er war gesegnet mit dem göttlichen Segen. Aber die Familie war zerstört. Also bei allem, was in dieser Geschichte passiert, man kann sagen, Jakob, jetzt hast du ja, was du willst, hast. Aber man sieht, die Familie war zerstört. Das vertrauliche Verhältnis zwischen Vater und Jakob war zerstört. Zwischen dem Papa und Jakob war zerstört. Isaak ist gedemütigt. Das vertrauliche Verhältnis zwischen den Eltern Rebekka und Isaak ist zerstört. Weil da war einfach Misstrauen dann natürlich da. Das Bruderverhältnis ist zerstört. Jakob musste vor Esau fliehen. Also eigentlich nur dramatisch. Dann Jakob ist plötzlich obdachlos. Er ist bettelarm. Die Finanzen muss er zurücklassen. Die fielen an Esau. Klar, der Jakob war ja weg. Wem hätten wir es geben sollen? Und soweit wir wissen, hat Rebekka ihren Sohn Jakob nie wieder gesehen. Was ursprünglich auf ein paar Monate gedacht war, geh mal geschwind zum Laban. Das wurden dann 20 Jahre. Jakob hat sein Ziel erreicht, verlor aber seine Familie. Warum kommt diese ganze Tragödie hier in der Bibel? Damit wir erkennen, dass wir warten müssen, bis Gott eingreift, bis Gott handelt und nicht alles selber an uns ziehen, an uns reißen und Gott hier vorgreifen. Psalm 37 steht, sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Deswegen ist es wichtig zu fragen, was soll so eine strubliche Geschichte in der Bibel, was soll die uns sagen? Es gibt in der Geschichte mit Sicherheit mindestens zwei Wahrheiten. Die erste, wer auf Gott wartet, obwohl es schwierig ist, wird am Ende nicht enttäuscht werden. Das Warten auf Gott hat seine Frucht, dass wir am Ende nicht enttäuscht werden. Und wer Gottes Hand selber bewegen will, kann gewinnen, was er will, ist ganz egal. Aber das wertvolle Leben wird er verlieren, das Leben aus Gott. Eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist die, was sind wir bereit für unsere persönlichen Ziele herzugeben? Ist eine Frage, die sich ganz aktuell immer wieder für jeden stellt. Sind wir bereit für unsere persönlichen Ziele, unsere Familie zu opfern? Sind wir bereit, unsere Freunde zu opfern? Und so weiter. Wir lernen aus der Geschichte, das ist keine gute Lösung. Welche Art Geschäft wollen wir machen, um Gottes Hand zu bewegen, um ihm nachzuhelfen? Wir haben Sehnsüchte, wir haben Bedürfnisse. Manchmal sind wir so weit, dass wir sagen, da müssen wir Gott nachhelfen, da geht nichts, ist immer noch nichts passiert. Es gibt leider keine Abkürzung im Leben mit Gott. Jeder eigene Weg entpuppt sich früher oder später als Sackgasse. Das ist nun die Wahrheit. Die Wahrheit auch aus dieser Geschichte raus. Und wer seinen Segen sofort haben will, hat am Ende nur schmerzliche Erfahrungen in der Hand. Das sofort in der Bibel ist manchmal schwierig. Lass uns da uns eher auf das Warten konzentrieren. Das Beruhigende ist, Gott braucht nicht unsere Nachhilfe, um seinen Plan in unserem Leben zu erfüllen. Das ist die Lehre der Geschichte. Wenn Gott segnen will, dann wird er das auch tun. Unabhängig von unseren Zeitvorstellungen. Und wenn Gott groß machen will, dann wird er groß machen. Unabhängig, wie da gerade die Positionen verteilt sind. Gott wird zum Ziel bringen. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Gott wird segnen, wen er möchte. Alle anderen enden früher oder später als Hochstapler, die das an sich reißen. Bis zum heutigen Tag. Wenn Gott Jakob segnen will, kann ihm das niemand ausschlagen, weil Gott es will. Wenn Gott Jakob segnen will, können alle Esaus und alle Isaaks dieser Welt das nicht verhindern. Gott kann Wunder tun, auch heute noch. Gott ist unendlich kreativ, um seinen Plan in unserem Leben zu verwirklichen. Probleme gibt es eigentlich immer nur dann, wenn wir uns einmischen, wenn wir manipulieren, wenn wir steuern wollen. Wenn wir beten, wie Jakob, mein Wille geschehe, sagt Gott, okay, aber dann zahlst du auch den Preis. Nochmal, wenn wir beten, mein Wille geschehe, sagt Gott, okay, aber dann zahl auch den Preis. Aber wo wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden, Vater unser, dann wird er segnen. Lass uns also überlegen, was wir uns gerade am meisten wünschen. Es gibt gewisse Dinge, so wie ihr unterschiedliche Menschen heute Morgen seid, so sind auch eure Wünsche unterschiedlich. Aber lasst ihr uns Gott bringen und das Warten mitbringen, das Hoffen mitbringen, dass Gott hier Bewegung reinbringt, dass Gott tut, worum wir bitten und nicht mit allem Zwang selber die Dinge in die Hand zu nehmen und sie ins Ziel zu drücken. Wir stehen immer in der Gefahr, sofort alles selber regeln zu wollen, aber es ist besser, auf Gott zu warten und es Gott hinzulegen. Was uns helfen wird, um Gottes Segen in unserem Leben zu erfahren, ist, auf Gott zu warten. Zugegebenermaßen eine harte Disziplin, aber wer auf Gott und sein Timing vertraut, der darauf hofft, dass dein Wille, dass Gottes Wille geschieht, wird am Ende der Gesegnete sein. Das ist auch wirklich eine Botschaft dieser Geschichte. Darauf können wir uns verlassen. Amen.